Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, gerade ist mal wieder ein Geburtstag bei mir vorbei und zwangsläufig entferne ich mich immer mehr von der 50 und nähere mich dementsprechend gnadenlos dem nächsten Zehner. Komme ich gut mit klar, denn insgesamt habe ich eindeutig mehr Glück im Leben, als ich es verdient habe. Aber dabei fällt mir natürlich etwas auf, das wohl den meisten bekannt vorkommt. Nämlich, dass es mir zunehmend schwerer fällt, mich auch nur annähernd in der körperlichen Form früherer Jahre zu halten. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich sogar ziemlich weit weg davon. Der Preis des Alterns eben. Das ist selbstverständlich normal, aber wenn man mal Leistungssport getrieben hat, dann ist der Unterschied natürlich umso größer. Und mit dem Unterschied zum früheren Ich muss man eben klarkommen. Das hat in meinem Fall jetzt also weniger mit genereller Eitelkeit zu tun, als mehr mit dem Problem, Maßstäbe von früher auch heute noch an sich anzulegen. Blöd, natürlich, aber manche Prägungen sind einfach echt stark. Na, vor diesem Hintergrund dachte ich jedenfalls, dass wir heute mal ein wenig über psychologische Aspekte dessen nachdenken können, was in unserer Gesellschaft oft als genereller Körperkult oder Schönheitswahn auffällt. Und da fällt uns allen sicher einiges auf. Alleine in den letzten 10 Jahren zwischen 2007 und 2017 hat sich die Zahl der Mitglieder in Fitnessstudios um etwa 98% erhöht. Sie hat sich also fast verdoppelt. Und von denen, die nicht in Fitnessstudios gehen, gibt's ja auch noch einen nennenswerten Prozentsatz, der stattdessen andere Dinge tut, um fit zu sein. Was auch immer genau unter fit verstanden wird. Denn sehr oft ist damit eher ein ästhetisches Kriterium gemeint und weniger ein gesundheitliches. Wobei das mit der Ästhetik natürlich auch wieder eine sehr subjektive Sache ist. Darüber werden wir später noch reden. Denn nicht nur Fitnessstudios boomen, sondern auch Schönheitssalons und natürlich jede Menge anderer Studios. Ob nun Nagel, Piercing, Tattoo oder Sonnenstudio. Bei all diesen Angeboten geht es ja im Kern um dasselbe. Um ein Tuning des Körpers. Denn ob ich eins dieser Angebote annehme oder zu einem Schönheitschirurgen gehe, es läuft auf das Gleiche hinaus. Ich kann mich auch einer Botox-Behandlung unterziehen oder an irgendwelchen Körperstellen Silikon einsetzen lassen. Es geht doch immer um die scheinbare Optimierung unseres Körpers aus ästhetischen Gründen. Diäten und Schlankheitspillen, Typberatungen, Kosmetika, geht alles in die gleiche Richtung. Und das ist interessanterweise weder altersabhängig noch geschlechtsspezifisch und hat auch mit Bildung oder gesellschaftlichen Schichten nichts zu tun. Die Medien helfen natürlich auch ordentlich mit, bestimmte Schönheitsideale zu verbreiten. Und was das Tuning des Körpers angeht, gibt es ja sogar eigene Fernsehformate dafür. Vor über 10 Jahren gab es schon eine Reality-Show auf ProSieben mit dem Titel The Swan, endlich schön. Und bis heute läuft recht erfolgreich auf RTL 2 das Format Extrem schön. Und in beiden wird mit Hilfe plastischer Chirurgie nachgeholfen, wenn der eigene Körper den gängigen Schönheitsidealen nicht entspricht. In diesen Reality-Formaten wird das Ganze dann meist als quasi therapeutische Maßnahme inszeniert, um die seelischen Leiden der Protagonisten zu lindern. Naja, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie viel davon eher der Einschaltquote als der echten Hilfe geschuldet ist. Aber Schönheit im Sinne der geltenden Ideale ist in unserer Gesellschaft ja tatsächlich ein Instrument. Und speziell, wenn man in der Öffentlichkeit oder sogar regelmäßig vor Kameras steht, dann ist das Aussehen natürlich ein entscheidender Faktor. Denn für die Klatschpresse ist es natürlich ein wichtiges Thema, wenn irgendein Z-Promi ein paar Kilo zu- oder abgenommen hat, sich die Haare färbt oder eine unvorteilhafte Garderobe gewählt hat. Und tatsächlich gibt es viele sozialpsychologische Studien, die belegen, dass schöne Menschen erfolgreicher sind. Sie finden zum Beispiel im Schnitt schneller einen Partner und haben auch bessere Aufstiegschancen im Beruf. Und als ob das noch nicht genug wäre, hängt offenbar selbst soziale Macht mit Schönheit zusammen. Eine recht aktuelle Studie hierzu wurde von einem Team um Professor Dr. Ulrich Rosar vom Institut für Sozialwissenschaften der Uni Düsseldorf erst im Januar 2018 veröffentlicht. Er hat den Zusammenhang von Attraktivität und politischem Wahlerfolg untersucht. Sein Team hat dazu bundesweit alle Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Landeslisten und sämtliche Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien untersucht. Immerhin fast 1800 Politikerinnen und Politiker insgesamt. Auf die Untersuchungsmethodik möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, aber das Ergebnis, das war eigentlich ernüchternd. Denn die körperliche Attraktivität eines Kandidaten erwies sich nämlich als das zweitwichtigste Entscheidungskriterium überhaupt. Nur die Bekanntheit, die Prominenz der einzelnen Personen war noch wichtiger als ihr Aussehen. Kompetenz spielte da traurigerweise eine untergeordnete Rolle. Und das ist doch eigentlich deprimierend, nach welchen Kriterien wir uns da mehrheitlich aussuchen, wer uns regieren soll. Jedenfalls ist unser Körper und damit auch unser Aussehen offenbar eine ganz entscheidende Visitenkarte im Alltag. Unsere Kompetenz oder unseren guten Charakter, den sieht man nun mal nicht auf den ersten Blick. Unseren Körper haben wir aber immer dabei und der wird dementsprechend als erstes wahrgenommen und bewertet. Ob nun bewusst oder unbewusst. Und wir wollen das natürlich auch. Beispielsweise, wenn wir uns als zugehörig zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder Szene präsentieren wollen. Das fängt bei Dresscodes, denen wir uns unterwerfen, an und hört bei unserer Redeweise, aber auch unserer Körpersprache noch lange nicht auf. Denn wenn sich jemand der Rapper-, Hip-Hop- oder auch Skater-Szene zugehörig fühlen möchte, dann muss das mit einem Kleidungsstil einhergehen, der dem angemessen ist, aber auch einer passenden Art zu laufen und sich zu bewegen, mit passenden Gesten oder auch Ritualen. Darüber bin ich dann erst als Mitglied der Szene für andere erkennbar oder ich werde damit überhaupt erst zum Mitglied. Unsere rein körperliche Anwesenheit irgendwo reicht eben nicht aus. Und da müssen wir nicht nur von Jugendkulturen reden. Schauen wir uns Gruppen von Geisteswissenschaftlern an oder Banker, Manager, die Mitglieder von Golfclubs oder auch die Mitglieder eines kirchlichen Singekreises. Das Schema ist immer das gleiche. Und selbst die Ablehnung von Konventionen kann sich ja zu Konvention auswachsen. Ein Punk hat auch eben seine wichtigen Accessoires, um sich körperlich zu präsentieren. Vom Irokesen über Nasenringe und die abgewetzte Lederjacke bis hin zu sicherheitsbenadelten Fetzenjeans. Und damit wird natürlich auch bewusst ein sozialer Effekt gesucht. Einerseits zur Gruppe der Punks dazuzugehören und andererseits sich von der spießigen Gesellschaft abzugrenzen. Also auch das ist eine Perspektive von Körperkult. Interessant ist übrigens auch, sich mal Gedanken darum zu machen, wie eigentlich die Entscheidung zustande kommt, mich bzw. meinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise zu präsentieren. Und zwar egal, ob es sich jetzt um modische Accessoires handelt oder um wirkliches Körpertuning wie Tattoos, Piercings oder auch ein Sixpack. Wo kommt der Antrieb dazu her? Natürlich wollen wir alle gerne glauben, dass das unsere eigenen autonomen und individuellen Entscheidungen sind. Denn niemand will ja hören, dass seine oder ihre Entscheidungen eher von außen kommen und erst dann zu den eigenen gemacht werden. Wenn etwas Mode ist, dann hat das, wenn man die Leute fragt, natürlich nichts mit den anderen zu tun, wenn sich plötzlich jeder eine Bauchtasche diagonal über die Schulter hängen muss. Natürlich hat das nichts damit zu tun, dass man sich sozialen Konventionen anpasst, indem man eben das tut, was auch andere tun. Das macht man, wenn man fragt, natürlich nur, weil man es selber schön findet. Klar. Und auch wenn Frauen sich schminken, dann tun sie das natürlich nur für sich und nicht für andere. Und da gibt es sogar Studien drüber. Sowohl von Frauenzeitschriften wie der Brigitte aus dem Jahr 2001, aber auch Universitäre, wie beispielsweise von Professor Dr. Nina Degle von der Uni Freiburg aus dem Jahr 2004. Bei entsprechenden Untersuchungen behauptet regelmäßig der weitaus überwiegende Teil der Befragten, sich für sich selbst schön zu machen, was auch immer das ist. Bis zu 94% sagen das. Und sie glauben das wahrscheinlich sogar. Aber wie glaubwürdig ist das? Manche glauben es, wie gesagt, sicher selbst und sind dabei vielleicht nur unbewusst von ihrer Umwelt geprägt. Bei anderen sind solche Behauptungen aber bestimmt eher eine bewusste Falschaussage. Denn das Eingeständnis, sich für andere schön zu machen, das wäre ja zugleich das Eingeständnis, dass es mit der Autonomie meiner Entscheidungen eigentlich nicht so weit her ist. Lieber präsentieren wir also unsere angebliche Autonomie, indem wir so tun, als wären wir über herrschende Schönheitsnormen erhaben und würden nur tun, was uns gefällt. Das ist bei Männern nicht anders als bei Frauen. Denn weder das Schminken und der Hairstylist sind heute etwas Frauenspezifisches und auch ist Muskelaufbau und Bodyshaping heute keine Männerdomäne mehr. Wir wollen also, dass uns andere glauben, diese ganze Arbeit, die wir in unsere Optimierung stecken, sei Privatsache und in erster Linie für uns selbst und nicht etwa für andere da. Dass wir das so dringend behaupten, ist zwar verständlich und auch eindeutig selbstwertdienlich, aber ob es in jedem Fall wahr ist und nicht doch eher ein erfolgreicher Selbstbetrug, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Interessant daran ist übrigens noch ein weiterer Punkt. Wir überzeugen uns selbst sehr glaubhaft, dass dieser ganze Aufwand auch noch Spaß mache. Das stimmt wohl für manche, aber ganz sicher nicht für jeden, ob es nun zugegeben wird oder nicht. Denn seinen Körper zu tunen, um mühsam einen Sixpack zu erarbeiten, ist wohl nicht für jeden so besonders spaßig und freudvoll, der sich den Mühen aussetzt. Und auch mitunter wirklich Stunden zu investieren, um Make-up, Haare, Nägel und passende Accessoires zu kombinieren, mag vielleicht manchmal Spaß machen, aber täglich? Wenn Mann oder Frau dafür auch noch morgens früher aufstehen muss, macht das wirklich Spaß täglich? Da sind Zweifel sicher zumindest angebracht. Und auch bei den Schmerzen, die mit diversen Schönheitsbehandlungen oder sogar Operationen einhergehen, na, da hält sich doch der Lustgewinn sicher in Grenzen. Wir können also davon ausgehen, dass das, was wir eingangs als Körperkult und Schönheitswahn bezeichnet haben, insgesamt gesehen wohl weder in erster Linie eine private, autonome Entscheidung ist, sondern eine soziale, und dass es auch nur in Ansätzen mit Spaß an der Sache einhergeht. Oft ist es wohl eher eine Mühsal, ein Preis, den man zu zahlen bereit ist. Ja, und wir sind ja auch bereit, diesen Preis zu zahlen, damit unser Körper und unsere Selbstpräsentation dem Ideal der erfolgreichen Schönen aus der Werbung entspricht. Was dann leider meistens nicht so richtig gelingt. Und trotzdem behaupten wir nach wie vor standhaft, all diese Bemühungen seien völlig autonome Entscheidungen, die wir nur für uns treffen und die wenig bis nichts mit den anderen zu tun haben. Das wollen wir glauben. Und wir glauben auch ganz fest an den Sinn unseres Körperkults. Manche gehen ja sogar so weit, dass er geradezu wahnhafte Formen annimmt. Denken wir nur an die Selbstverstümmelung von überzogenem Piercing oder Branding sogar. Oder an den Schönheits-OP-Wahn von Frauen oder Männern, die so aussehen wollen wie Barbie oder Ken. Oder an magersüchtige Fotomodelle. An Bodybuilder, die durch die Verwendung von anabolen Steroiden fast platzen. Oder an Menschen, die sich so oft haben liften, botoxen und die Lippen aufspritzen lassen, dass sie gar keine Mimik mehr haben. Es gibt sogar Soziologen und Psychologen, die sogar so weit gehen, diesem Körperkult Züge einer Art Religion zuzuschreiben. Und das ist doch gar nicht so abwegig, wenn man mal drüber nachdenkt. Der perfekte Körper wird geradezu angebetet und die Priester dieser Religion sind eben die Fitness- und Körpergurus, Fitnesstrainer, Ernährungsberater oder Schönheitschirurgen. Und es gibt auch Glaubenssymbole, wie den Waschbrettbauch oder 90-60-90 Maße. Und die Tempel dieser Religion sind dann natürlich Fitnessstudios oder Wellness-Oasen. Und auch feste Glaubensrituale fehlen nicht mit festen Trainings- und Ernährungsprogrammen. Und selbst Bibeln gibt es für diese Körperreligion. Mit Fit for Fun, Man's Health oder Body Shape. Naja, und mit dem schlimmsten denkbaren Super-GAU, dem Dicksein, schwebt natürlich auch noch die passende Todsünde wie das Damoklesschwert über uns. Aber einen Unterschied gibt es dann doch. Und der betrifft die Zeit. Während die christliche Religion oder jede andere von unserem eigenen Alter eigentlich vollkommen unabhängig ist, ist es beim Körperkult natürlich nicht immer das Gleiche. Es wird natürlich zunehmend schwieriger, die Glaubenssymbole wie das Sixpack anzustreben oder die Anweisungen der Gurus zu befolgen oder auch nur die Vorbilder der Bibeln wie Fit for Fun oder Man's Health zu ertragen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich selbst körperlich meine besten Jahre wohl weit hinter mir habe. Mein Tempel des Körpers ist zwar noch keine Ruine, aber er hat mit der Zeit doch ordentlich Patina angesetzt. Ist das ein Problem? Nö, eigentlich nicht. Patina hat ja auch seinen Charme, zumindest für Liebhaber von Antiquitäten. Wie meine Frau. Habe ich Schwein gehabt. Tja, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, der ein oder die andere konnte auch diesmal wieder etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.